بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, willkommen zum 23. Juz. Dieser Juz beginnt mit Surat Yasin, und Surat Yasin ist eine mekkanische Sura, und damit beginnt auch das letzte Viertel des Korans, und somit beginnt auch die Sura mit einzelnen Buchstaben, und zwar mit zwei Buchstaben, Ya, Sin, genauso wie bei Sura Taha mit den Buchstaben Taha. Das sind also keine Namen nach der richtigeren Ansicht der Gelehrten, sondern sind einzelne Buchstaben. Es gibt zahlreiche Überlieferungen bezüglich Surat Yasin, allerdings sind leider fast alle unauthentisch. Und es gibt aber einen Hadith, der unter den Hadith-Wissenschaftlern wo sie sich nicht ganz einig sind, ob er denn authentisch ist oder nicht. Einige stufen ihn als authentisch ein. Und zwar der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, lest den Sterbenden Surat Yasin vor. Dieser Hadith empfiehlt also, wenn jemand im Sterben liegt, dass man Surat Yasin liest, sodass die Seele leichter herauskommen kann. Aber dieser Hadith, den kann man nicht benutzen, um damit zu belegen, dass man auf Verstorbene Surat Yasin liest, also die schon gestorben sind und beerdigt sind, sondern dieser Hadith besagt, diejenigen, die noch am Leben sind, aber eben die letzten Momente ihres Lebens haben, denen soll man Surat Yasin vortragen, damit sie sich erinnern an Allah subhanahu wa ta'ala und an das Jenseits, dass sie nochmal die Reue fassen. Was ist der Beleg, dass man Surat Yasin nicht auf Verstorbene liest? Der Beleg ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst das nie gemacht hat. Denn so viele Menschen sind gestorben, Khadija radiallahu anha ist gestorben, seine Kinder sind allesamt gestorben, außer Fatima radiallahu anha, sie ist nach ihm gestorben. Viele Sahaba sind gestorben, und es wurde nie überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder irgendein Sahabi jemals Koran gelesen haben für Verstorbene, und erst recht nicht bestimmte Suren, wie es leider verbreitet ist, wie zum Beispiel Surat Yasin oder auch Surat al-Fatiha. Dafür gibt es keine Belege. Es gibt zwei Gelehrte, die gesagt haben, man darf Koran lesen und den Lohn den Verstorbenen schenken, wobei die Mehrheit der Gelehrten sagen, nein, das ist nicht von der Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber sie sind sich einig, dass es keine expliziten Suren gibt, die zu lesen sind, wie viele denken, es wäre Surat Yasin oder Surat Al-Fatiha. Der nächste Aspekt bezüglich dieser Sura ist, dass nach einigen Gelehrten der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ersten Ayat dieser Sura gelesen hat, als er ausgewandert ist, als die Mekkaner ihn umbringen wollten und seine Wohnung umzingelt haben. So hat Rasul alaihi salatu wasallam diese Ayat gelesen, und als er dann zu dieser Ayat gekommen ist, die lautet, und wir haben vor ihnen eine Sperrmauer errichtet und hinter ihnen eine Sperrmauer und sie so überdeckt, dass sie nicht sehen können, Ayah 6. Und als er dort ankam, ging er, ohne dass sie eben ihn sehen konnten. Und es gibt zahlreiche Gelehrte, die sagen, das haben wir selbst erfahren und benutzt, diese Ayat, als Schutz vor Gefahren. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal, wer tatsächlich von diesem Koran profitiert. So sagt Allah, du kannst nur jemanden warnen, der der Ermahnung folgt und den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet, so verkünde ihm Vergebung und trefflichen Lohn. Ayah 11. Anschließend wird die Geschichte der drei Entsandten oder Gesandten nach Antakia erzählt. So heißt es nach einigen Tafsir-Gelehrten, dass Isa a.s. zu seiner Zeit, dass er zwei Jünger geschickt hat nach Antakia, um die Menschen aufzurufen zum Glauben, aber sie haben sie eingesperrt und haben nicht ihnen gefolgt oder sind ihnen nicht gefolgt. Also schickte Isa a.s. noch einen dritten. Andere Gelehrte sagen, nein, das waren Gesandte Allahs. Das waren keine Jünger von Isa a.s., keine Botschafter von ihm, sondern es waren tatsächlich Propheten und Gesandte. Wallahu a'lam, wie dem auch sei, wichtig ist, Allah Azzajal hat die Angaben nicht gemacht, wo es genau ist, wer es genau ist. Wichtig ist, dass Allah Azzajal drei Gesandte geschickt hat zu einer Stadt und diese Menschen haben aber nicht geglaubt. Ganz im Gegenteil, sie haben sie gewarnt, dass sie sie umbringen werden und sie töten werden. Und sie haben ihnen gesagt, seitdem ihr bei uns seid, geht's uns schlecht. Ja, hatten eben diesen Aberglauben, dass eben, weil diese Gesandten oder diese Botschafter hier sind, geht es uns schlecht. Und der Einwand dieses Volkes war, warum schickt Allah Engel, warum schickt Allah nicht Engel, sondern er schickt Menschen. Ja, und das ist ein Beleg dafür, dass es vielleicht doch Gesandte waren und nicht nur Boten von Isa a.s. Und dieser Einwand, den gab es querbeet durch die Menschheitsgeschichte. Immer wieder wurden den Propheten gesagt, warum seid ihr Menschen und nicht Engel? Und das haben wir ja schon öfters erwähnt. Wenn es Engel wären, dann hätten die Menschen gesagt, ja, tut mir leid, ich kann aber nicht so leben wie ein Engel. Also muss es ein Mensch sein, der das vorlebt, was ein Mensch zu tun hat. Als diese Gesandten getötet werden sollten, als sie versucht haben, sie umzubringen, kam ein Mann, um sie zu verteidigen und er wollte ihnen helfen. Und in einigen Tafsir-Werken wird dieser Mann genannt und zwar sagt man, das ist Habib, der Schreiner gewesen, Schreiner oder Tischler gewesen. Und so rief er sein Volk auf, an diese Gesandten zu glauben. Und er hat ihnen gesagt, dass eben der Glaube der wahre Weg ist. Aber auch ihm haben sie nicht gehört und sie haben ihn tatsächlich umgebracht. Und so sagt Allah Azza wa Jal dann, als er im Paradies war, es wurde zu ihm gesagt, geh in den Paradiesgarten ein. Er sagte, o wüsste doch mein Volk davon, dass mein Herr mir vergeben und mich zu den Geehrten hat gehören lassen. Ayah 26 und 27. Nachdem sie ihn getötet haben, hat Allah Azza wa Jal dieses Volk vernichtet und so sagt Allah Azza wa Jal danach, wir sandten gegen sein Volk nach ihm keine Herrscher vom Himmel herab, wir brauchten auch sonst nichts gegen sie herabzusenden, es war nur ein einziger Schrei nötig, es war nur ein einziger Schrei nötig, da waren sie sogleich ausgelöscht. Ayah 28 und 29. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt, Allah hat nicht nötig gehabt, dass er Engel, Herrscharen, also Engel hinschickt, die sie vernichten. Nein, sondern eine einzige Sache, ein Schrei. Und sie hörten diesen Schrei und da starben sie und wurden ausgelöscht. Im Anschluss an diese Geschichte erwähnt Allah Azza wa Jal einige seiner Zeichen und Gaben. Und dazu gehören die Gärten mit Palmen und Rebstöcken, sowie den Früchten, ebenso ein Zeichen Allahs sind die Tage und die Nächte, sowie die Sonne und der Mond. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Sura erwähnt, dass sie geordnet sich abwechseln. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weder ziemt es der Sonne, den Mond einzuholen, noch wird die Nacht dem Tag zuvorkommen. Alle laufen in einer jeweils eigenen Umlaufbahn. Ayah 40. Ein weiteres Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala ist die Arche Noahs. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und ein Zeichen ist es für sie, dass wir ihre Nachkommenschaft auf dem vollbeladenen Schiff trugen. Ayah 41. Allerdings haben die Polytheisten all diese Zeichen verleugnet und sie haben nicht an das Leben nach dem Tod geglaubt. Also warnte sie Allah subhanahu wa ta'ala und hat beschrieben, was passieren wird am Tag der Auferstehung. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. آية 51 bis 54. Es wird ins Horn geblasen werden, und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihrem Herrn herbei. Sie sagen, O wehe uns! Wer hat uns von unserer Schlafstätte auferweckt? Das ist, was der Allerbarmer versprochen hat, und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt. Es wird nur ein einziger Schrei nötig sein, da werden sie sogleich alle bei uns vorgeführt. Heute wird keiner Seele irgendein Unrecht zugefügt, und euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Danach erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Paradiesbewohner. Allah sagt, gewiss, die Insassen des Paradiesgartens sind heute in Beschäftigung und Vergnügen. Sie und ihre Gattinnen befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte Liegen. Sie haben darin Früchte und sie haben, was sie erbeten, Friede als Grußwort von einem barmherzigen Herrn. Ayat 55 und 58. Danach warnt Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Feind des Menschen, eben dem Teufel. Allah Azza wa Jalla sagt, habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt? Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind, und dass ihr mir dienen sollt, das ist ein gerader Weg. Ayah 60 und 61. Zum Ende der Sura erinnert Allah subhanahu wa ta'ala an die zahlreichen Gaben, die er uns gegeben hat. Dazu gehören das Vieh, die Reittiere, und ebenso widerlegt Allah subhanahu wa ta'ala die Behauptung der Polytheisten, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Denn eines Tages kam einer der Mekkaner, Al-As ibn Wa'il, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam mit den Überresten eines Verstorbenen und fragte ihn, O Muhammad, wird Allah dieses wieder erschaffen, nachdem es verwest ist? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, er wird diesen wieder erschaffen, und er wird dich sterben lassen, und dann dich wieder erschaffen, und dich in die Hölle bringen. Und daraufhin offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala die Ayat, sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben, und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher? Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen, und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Ayah 77 bis 79 und die weiteren Ayat bis zum Ende der Sura wurden auch offenbart. Allah Azza wa Jalla erklärt also hier einen rationalen Beweis. Derjenige, der das erste Mal erschaffen hat, der wird auch das zweite Mal erschaffen können. Also was ist daran so verwunderlich? Aber die Polytheisten haben trotzdem nicht an das Leben nach dem Tod geglaubt. Die nächste Sura ist Surat As-Saffat, die sich reihenden. Und das ist eine mekkanische Sure. Und das ist die erste von 15 Suren, die mit einem Schwur, mit einem Eid beginnen. Und dabei schwört Allah Azza wa Jalla im Koran mit seinen Geschöpfen. Und das ist ihm natürlich erlaubt. Er ist der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Wobei wir Menschen dürfen nur bei Allah schwören. Wir dürfen nicht bei Geschöpfen schwören. Ja, wie es leider trotzdem einige machen. Sie schwören bei Personen, zum Beispiel beim Vater, bei der Mutter oder bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist alles unzulässig, das ist nicht erlaubt, sondern wenn man schwört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du schwörst, dann schwöre bei Allah. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei seinen Geschöpfen, und dazu gehören auch die Engel, die sich einander rein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei den sich reihenweise Reihenden, dann den Zurechtweisenden, dann den eine Ermahnung Verlesenden. Aja 1 bis 3. Diejenigen, die sich reihenweise reihen, das sind die Engel. Die Engel, wenn sie Allah anbeten, stehen sie in Reihe. Und daran sollte sich auch ein Muslim erinnern, wenn er in Reihe steht mit den Gläubigen im Gebet, dass er hier auch so betet, wie die Engel beten. Und sie stehen auch in einer Reihe, wenn sie die Befehle Allahs Azza wa Jal aufnehmen. Dann sagt Allah Azza wa Jal, dann den Zurechtweisenden. Also er schwört bei den Engeln, die zurechtweisen. Die Gelehrten haben gesagt, hier sind zwei Formen von Engeln gemeint. Einmal diejenigen, die die Wolken zurechtweisen. Das heißt, die Wolken dorthin bringen, wo Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass es regnen soll. Und die anderen sagten, gemeint sind die Engel, die die Menschen ermahnen und zurechtweisen, sodass sie sie vor den Sünden warnen. Denn zum Beispiel der Rasul alaihi salatu wasalam erwähnte, dass die Engel sagen, O du, der du Gutes vorhast, gehe voran, ja, tue das, und du, der du Schlechtes vorhast, halte ein, also tue es nicht. Und mit der Ermahnung ist hier der Koran gemeint, also die dritte Gruppe von Engeln, die hier erwähnt wird, sind diejenigen, die den Koran herbeigebracht haben, wie zum Beispiel Jibril alayhi as-salam. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal den Gegenstand des Schwures. Also er schwört, für was schwört Allah subhanahu wa ta'ala? Er schwört, dass euer Gott ein einziger ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, euer Gott ist wahrlich ein einziger. Ayah 4. Im ersten Abschnitt beschäftigt sich die Sura mit denjenigen, die das Leben nach dem Tod verleugnen. Und so erklärt Allah, wie sie sich in der Hölle gegenseitig beschuldigen werden, wobei die Paradiesbewohner währenddessen im Genuss sein werden. Und in dieser Sura erwähnt Allah Azza wa Jal den Zakkum-Baum. Das ist ein Baum, möge Allah uns davor bewahren, der in der Hölle ist. Und Allah Azza wa Jal beschreibt diesen Baum wie folgt.
أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
آية 62 bis 68. Ist dies als gastliche Aufnahme besser, also das Paradies, das vorher erwähnt wurde, oder der Zakkum-Baum? Den haben wir zu einer Versuchung für die Ungerechten gemacht. Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt, dessen Fruchtscheide so ist, als wären es Köpfe von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen und werden sich so davon die Bäuche füllen. Hierauf erhalten sie fürwahr eine Mischung von heißem Wasser. Hierauf kehren sie fürwahr zum Höllenbrand zurück. Möge Allah uns davor bewahren. Der nächste Abschnitt dieser Sura befasst sich mit einigen Geschichten der Propheten. So wird die Errettung Nuhs alaihi salam und seiner Anhänger vor der Flut erwähnt und Allah azza wa jal erzählt über Ibrahim alaihi salatu wassalam, wie er ins Feuer geworfen wurde. Und dabei sagte er zu seinem Volk, wie könnt ihr denn dem dienen, was ihr selbst aushaut, wo doch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Aja 95 und 96. Diese Aja ist ein Beleg dafür, dass die Taten der Menschen ebenfalls Geschöpfe Allahs sind. Das ist ein Thema in der islamischen Glaubenslehre. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Mensch die Taten umsetzt, natürlich mit seinen Körperteilen, mit deinen Händen, Füßen, Augen, und das sind Geschöpfe Allahs. Und die Fähigkeit, dass du überhaupt etwas tust, hast du auch von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sind die Taten auch Geschöpfe Allahs. Denn wenn wir sagen würden, nein, Taten sind nicht Geschöpfe Allahs, dann würde das ja bedeuten, es existiert hier auf der Welt irgendetwas, diese Tat eben, die kein Geschöpf ist von Allahs Geschöpfen, und das kann nicht sein. Denn alles außer Allah sind Geschöpfe Allahs. Und warum haben einige das gesagt, dass die Taten nicht Geschöpfe Allahs sind? Weil sie gesagt haben, ja, wie kann es sein, dass Allah eine schlechte Tat erschafft? Um das zu erklären, ist zu verstehen. Allah Azza wa Jalla hat dir die Fähigkeit gegeben, zu denken. Er hat dir die Fähigkeit gegeben, zu handeln. Was du mit deiner Fähigkeit machst, dafür bist du verantwortlich. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat dir nicht aufgezwungen, Alkohol zu trinken, sondern Allah hat dir Hände gegeben, hat dir den Verstand gegeben, hat dir Augen gegeben, hat dir den Mund gegeben. Er hat dir die Fähigkeit gegeben, zu essen, zu trinken, zu sprechen. Es sind alles Geschöpfe Allahs, die du hast. Wenn du also dann Alkohol trinkst, möge Allah uns davor bewahren, dann ist das ein Geschöpf Allahs, diese Handlung, weil du ein Geschöpf Allahs bist, weil deine Hände, dein Mund, dein Magen, alles sind Geschöpfe Allahs. Aber wer ist verantwortlich dafür? Wer hat entschieden, dass Alkohol getrunken wird? Das bist du. Das ist dein freier Wille. Nur dass Allah Azza wa Jal schon immer wusste, denn sein Wissen hat nie einen Anfang. Es gab ja keine Zeit, wo Allah unwissend war. Und Allah wird auch nie vergessen. Und deswegen ist sein Wissen ohne Anfang und sein Wissen ist auch ohne Ende. Allah wusste alles schon immer und er wird alles wissen für immer. Das heißt, es gibt keine Zeit der Unwissenheit oder Vergesslichkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wusste schon immer, wie du dich entscheiden wirst, ob du beten wirst oder nicht beten wirst, Alkohol trinken wirst oder nicht Alkohol trinken wirst, spenden wirst oder nicht spenden wirst. Und das, was Allah schon immer gewusst hat, hat er niedergeschrieben in die wohlbewahrte Tafel, und zwar 50.000 Jahre vor Erschaffung von Himmel und Erde. Was hat er da niedergeschrieben? Deine freie Entscheidung. Also, dass du aus freien Zügen, ohne Zwang, dass du dich entscheidest, zu beten oder nicht zu beten, Alkohol zu trinken oder nicht Alkohol zu trinken. Und deswegen wird jeder Mensch zur Verantwortung gezogen für das, was er freiwillig entschieden hat. Dinge, die du nicht freiwillig entschieden hast, wo du geboren wurdest, was deine Hautfarbe ist, und andere Dinge, oder die dir gezwungen werden, ja, das heißt, du willst es gar nicht, aber man sagt, entweder tust du das oder dir passiert etwas Schlimmes, für diese Dinge wirst du auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das muss ein Mensch verstehen. Das bedeutet, Allah Azza wa Jalla sagt hier eindeutig, wie es Ibrahim a.s. sagte, wodurch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Der nächste Aspekt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Prüfung Ibrahims erwähnt, und zwar, dass er seinen Sohn opfern sollte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er, O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schaue jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tue, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Als sie sich beide ergeben, gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht, gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung, und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Ayah 102 bis 106. Diese Geschichte enthält sehr, sehr viele Lehren. Zum einen, dass Träume der Propheten Offenbarungen sind. Und deswegen war das ein Befehl Allahs, dieser Traum. ein Befehl Allahs an Ibrahim, dass er das tun muss. Zweitens, dass Ibrahim seinen Sohn gefragt hat. Und hieraus haben die Gelehrten folgende Lehre entnommen. Und zwar, wenn du etwas Gutes tust, wenn du Allah anbeten möchtest, schließe deine Kinder mit ein. Du willst zum Beispiel spenden. Du kannst natürlich selbst das Geld in die Spendenbox legen. Aber besser wäre es, wenn du deinem Kind sagst, so nimm mal das Geld und leg du das Geld in die Spendenbox. Oder zum Beispiel, du willst jemanden einladen. Natürlich kannst du selbst sagen, Assalamu alaikum, hör mal zu, ich lade dich ein. Aber es wäre besser, wenn du dein Kind mit einbeziehst und ihm sagst, so, bitteschön, du darfst gerne mal ihn einladen. Und das ist eben die Lehre, die wir hieraus entnehmen. Denn Ibrahim a.s. hätte ja auch so direkt seinen Sohn opfern können und schächten können. Und was ist die Auswirkung dessen? Warum hat er das gemacht? Weil er möchte, dass sein Sohn auch einen Lohn bekommt für seine Unterwerfung. Und so kannst du dafür sorgen, dass deine Kinder auch den Lohn bekommen für gute Taten, indem du sie mit einbeziehst. Und wir sehen hier aus dieser Geschichte, wie ein Kind so viel Vertrauen haben kann auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben ja bereits erwähnt, dass Ismail a.s. dies gelernt hat, unter anderem von seiner Mutter, natürlich auch von seinem Vater. Aber dieses, was er erlebt hat, Ismail a.s. mitten in der Wüste in Mekka, als er allein gelassen wurde mit seiner Mutter, das hat ihn, hat seine Persönlichkeit ausgemacht und hat ihm diese Kraft verliehen, dass er auch in dieser Situation standhaft geblieben ist. Ein Beweis dafür, dass es sich hier um Ismail handelt, obwohl er ja nicht namentlich genannt wurde, ist, dass Allah Azza wa Jal danach die frohe Botschaft an Ibrahim a.s. übermittelt hat, dass er Ishaq bekommt. Also kann es nicht Ishaq sein, der geopfert werden sollte. Denn erst jetzt wird Ishaq erwähnt, so sagt Allah, und wir verkündeten ihm Ishaq als einen Propheten von den Rechtschaffenen. Ayah 112. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal Musa und Harun alayhim assalam und auch Ilyas. Und Ilyas rief auch sein Volk auf zum Glauben an Allah Azza wa Jal, wobei sie einen Götzen hatten und der hieß Baal. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal über Ilyas, dass er gesagt hat, wie könnt ihr Baal anrufen und den besten Schöpfer verlassen? Ayah 125. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal, wie Allah subhanahu wa ta'ala Lut alayhi salam und seine Familie gerettet hat, außer seine Ehefrau. Und er erinnerte die Mekkaner daran, dass sie auf ihrer Route immer vorbeigehen an diesem Platz, wie wir bereits schon erwähnt haben. Die letzte Geschichte in Surat As-Saffat ist die Geschichte von Yunus alayhi salam. Und hier wird erwähnt in dieser Sura, dass er auf einem Boot war und auslosen musste. Warum? Weil dieses Boot eben mitten im Meer war und es war überladen. Es gab ein Unwetter und deswegen musste jemand weg aus dem Boot. Und sie haben dann gesagt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist auslosen. Und so haben sie ausgelost und jedes Mal kam der Name Yunus a.s. Aber sie haben an ihn geglaubt und sie wollten keinen Propheten vom Boot schmeißen. Also haben sie es nochmal versucht und nochmal versucht. Und dann haben sie verstanden und Yunus a.s. hat verstanden, das ist eine Botschaft an Allah. Er soll vom Boot weg und nicht ein anderer. Also ging er vom Boot und da hat ihn der Wal verschlungen. So blieb er 3 Tage im Leibe des Wales. Und dann hat ihn der Wal an eine Küste gebracht und dort hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Pflanze Kürbis gegeben. Warum? Weil er davon essen konnte, aber auch weil die Blätter schnell und größer wachsen, sodass er sich damit schützen konnte vor den Sonnenstrahlen. Oder auch davon sich kleiden konnte, wie einige Gelehrte sagten. Und dann ging er zu einem Volk, entweder, wie wir bereits erwähnt haben, zu seinem ursprünglichen Volk, welches natürlich bereut hat, als sie die Strafe gesehen haben, wie sie näher kommt, oder zu einem neuen Volk. Auf jeden Fall, Allah Azza wa Jalla sagt, er wurde zu einem Volk geschickt und sie haben allesamt an ihn geglaubt und es waren 100.000 oder mehr, wie Allah es hier in dieser Sura erwähnt. Zum Schluss der Sura erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala einige Behauptungen der Polytheisten, dass Allah Azza wa Jalla Kinder hätte, erhaben ist er darüber, oder dass eine Verwandtschaft zwischen Allah und den Dschinn bestünde. Und das waren alles Behauptungen der Polytheisten. Und Allah Azza wa Jalla schließt diese Sura ab mit einem Gedenken, das man auch sagen sollte, wenn man mit Gesprächen fertig ist. Und so sagt Allah Azza wa Jalla: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah 180 und Ayah 182. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben, und Friede sei auf den Gesandten, und alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Die nächste Sura ist Surat Sad, auch sie ist mekkanisch, und diese Sura ist die erste Sura, die mit einem einzelnen Buchstaben beginnt, ja, mit einem einzigen, eben Sad. Und zu Beginn erwähnt Allah Azza wa Jal, dass die Polytheisten sich wunderten, wie es nur einen Gott geben kann, dem wir anbeten und nicht mehrere, weil um die Kaaba herum und mitten in der Kaaba insgesamt waren 360 Götzen. Und auf einmal soll es nur einen geben, den man anbetet. Das war für sie etwas Verwunderliches. Danach schildert Allah subhanahu wa ta'ala eine Geschichte des Propheten Dawud alayhi salam. So kamen zwei Personen zu ihm, die sich gestritten haben. Der eine hatte 99 Schafe und der andere hatte nur ein Schaf. Und so hat der erste den anderen überzeugt bzw. überredet, ihm sein Schaf zu geben. Daraufhin urteilte Dawud a.s., dass das unzulässig ist, dass es ungerecht und dass er das eben nicht machen darf, weil er es nicht aus freien Zügen getan hat. Aber Dawud a.s. erkannte, dass das nur eine Prüfung war. Und so hat er Allah Azza wa Jal um Vergebung gebeten und ist in die Niederwerfung. Deswegen gibt es auch hier an dieser Stelle eine Niederwerfung der Rezitation. Und deswegen sagt man ja auch im Dhikr bei der Niederwerfung der Rezitation: Nehme es bitte an, so wie du es von Dawud angenommen hast. Eben diese Niederwerfung. Denn Allah Azza wa Jal sagte: So haben wir es angenommen und so haben wir ihm vergeben. Die Gelehrten sind sich nicht einig, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Es gibt hier diesbezüglich sehr, sehr viele sogenannte israelitische Überlieferungen. Israelitische Überlieferungen sind Überlieferungen, die man im Evangelium oder in der Tora oder anderswo findet, von den Religionen eben vor dem Islam, also Christentum und Judentum. Und unsere Haltung als Muslime gegenüber dieser Überlieferung sind folgendes. Entweder sie stimmen mit dem Islam überein, dann nehmen wir sie natürlich an. Oder sie widersprechen dem Islam, dann nehmen wir sie natürlich nicht an. Oder sie überstimmen nicht ein, aber sie widersprechen dem Islam nicht, dann enthalten wir uns. Wir dürfen sie erzählen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, aber wir können nicht sagen, das ist 100% richtig. Nun, es gibt leider sehr viele Überlieferungen, die schlecht über Propheten reden. So heißt eine Überlieferung, hier sind nicht 99 Schafe gemeint, sondern 99 Frauen, die Dawud hatte, und er wollte einem Mann die seine Ehefrau wegnehmen. Und wie die Gelehrten gesagt haben, das macht kein normaler Mensch, der an Allah glaubt, erst recht kein Prophet. Also deswegen muss man aufpassen. Zwar werden einige dieser Überlieferung in Tafsirwerken erwähnt, aber, und das ist eine wichtige Sache beim Lesen von Tafsirwerken, die großen Gelehrte, wie zum Beispiel Tabari oder andere, haben nicht immer ihr Urteil erwähnt bezüglich der Überlieferung. Warum? Ja, weil sie die Überlieferungskette erwähnt haben. Und zur damaligen Zeit, da Wissen verbreitet war, war klar, okay, wenn ich die Überlieferungskette erwähne, dann brauche ich ja nicht zu sagen, ob das authentisch ist oder nicht. Das kann ja jeder nachvollziehen. Das ist natürlich in unserer heutigen Zeit nicht mehr der Fall. Und deswegen darf niemand einfach ein Hadith oder eine Überlieferung aus Tafsir ibn Kathir, Tafsir al-Tabari oder irgendeinem anderen Tafsir nehmen und sagen, ah ja, Imam al-Tabari hat es ja überliefert oder Imam ibn Kathir hat es ja überliefert. Diese Imame haben es überliefert mit Überlieferungskette. Das bedeutet, jeder kann nachvollziehen, ob es ein authentischer oder nicht authentischer Hadith ist, Überlieferung ist. Da wir aber nicht so viel Wissen haben, müssen wir natürlich die Gelehrten fragen, ob diese Überlieferungen authentisch sind oder nicht. Alhamdulillah, die Gelehrten haben natürlich diese Überlieferung auch geprüft. Was ist also dann die richtige Geschichte bezüglich Dawud a.s. und diesem Fall? Hier gibt es zwei Ansichten. Entweder es war ein Gleichnis, Allah Azzajal hat ihm nur ein Gleichnis gegeben. Es ist also nicht tatsächlich passiert, dass zwei Männer zu ihm kamen. Andere sagen, doch, zwei Männer kamen zu ihm. Und was war jetzt die Moral von der Geschichte? Hier gibt es auch wiederum zwei Deutungen. Die erste Deutung ist, dass, also was ist der Fehler? Denn irgendwo ist ja ein Fehler. Und deswegen hat Dawud a.s. um Vergebung gebeten und sich niedergeworfen. Was war denn jetzt der Fehler? Die einen Gelehrten sagen, der Fehler war, dass er nicht gewartet hat, bis der zweite seine Ansicht schildert. Weil es wird ja nur erwähnt, dass einer gesprochen hat. Und dann hat Dawud a.s. sofort geurteilt. Das ist eine Ansicht der Gelehrten. Die anderen sagen nein. Wenn wir uns den Kontext dieser Ayat anschauen, wie fängt es an? Diese zwei mussten über einen Zaun oder über eine Mauer springen, um an Sulaiman ranzukommen. Und deswegen sagt Allah Azzawajal, beziehungsweise Dawud a.s. Deswegen hat Allah Azzawajal gesagt, dass er sich etwas erschrocken hat. So, was heißt das? Das bedeutet, der Fehler, den Dawud a.s. begangen hat, war, dass er sich zurückgezogen hat. Was heißt zurückgezogen hat? Er hat sich zurückgezogen, um Allah Azzawajal anzubeten, wobei er der König war. Und die Leute haben gewartet. Er war der König und Richter. Das heißt, die Leute hatten ihre Verlangen, ihre Probleme, ihre Nöten, ihre Angelegenheiten. Und da, jemand musste das verwalten. Und da konnte Dawud a.s. nicht Tage und Wochen lang sich zurückziehen. Und das war eben das, was Allah Azzawajal ihm erklären wollte. Schau, jetzt mussten diese zwei Männer sogar über Mauern springen, sodass sie zu dir kommen, damit du ihnen das erklärst. Also, deswegen danach, im Kontext dieser Ayat, danach erwähnt Allah Azzawajal, dass er ihm sagt, O Dawud, du bist ein Kalif. Also du bist der Vertreter, du bist jemand, der Führer ist, du bist jemand, ein Staatsoberhaupt. Also richte mit der Wahrheit. Und das, sagen einige, ist eher die Angelegenheit, sodass Dawud a.s. das eben dann verstanden hat. Danach geht es weiter mit Sulaiman a.s. Auch hier werden einige Prüfungen erwähnt. Und zwar, eine dieser Prüfungen war, dass Sulaiman a.s. viele Pferde hatte und man hat ihm die Pferde gezeigt und das ging so lange, bis die Sonne unterging, wie einige Tafsir-Gelehrten es sagen, sodass er das Gebet verpasst hat. Und Allah Azzawajal sagt darüber, dass er dann das bereut hat und sämtliche Pferde dann geopfert hat und verteilt hat auf die armen Menschen. Also das war seine Büße, seine Sühneleistung, dass er eben dieses Fleisch eben verteilt hat an die armen Menschen. Denn Pferdefleisch ist erlaubt nach vielen Gelehrten. Und die nächste Prüfung war, die Allah Azzawajal erwähnt in Ayah 34. Allah sagt, und wir setzten ja Sulaiman der Versuchung aus und setzten eine Gestalt auf seinen Thron. Hierauf wandte er sich Allah reuig zu. Was heißt das? Wir setzten eine Gestalt auf seinen Thron. Auch hier gibt es zwei Ansichten. Entweder ein Djinn, einer von den Djinn, hat die Macht über den Thron von Suleiman bekommen, dass Allah Azzawajal ihm das gewährt hat, für eine bestimmte Zeit aber nur, damit eben Suleiman merkt, nicht er ist derjenige, der die Macht besitzt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Macht besitzt. Die andere Deutung lautet, nein, er wurde so schwach und krank, dass er wie eine Gestalt eben auf seinem Thron war, der nicht viel machen konnte, ja, er konnte nicht mehr sein Königreich verwalten für eine bestimmte Zeit und dann ging es ihm wieder besser. Wie dem auch sei, also es war eine Prüfung mit der Botschaft, Suleiman, du bist ein König, du hast viel Macht, so viel wie kein anderer, trotzdem bist du nicht der Mächtigste, der Mächtigste ist Allah Azza wa Jal. Daraufhin bat Suleiman um Vergebung und hat seinen freien Wunsch, jeder Prophet hatte einen freien Wunsch, seinen freien Wunsch geäußert und er sagte, mein Herr, vergib mir und schenke mir eine Königsherrschaft, die niemandem nach mir geziemt. Gewiss, du bist ja der unablässig Schenkende. Ayah 35. Und das war auch so, so gibt es niemand nach Suleiman, der so viel Macht hat wie er. Das ging so weit, dass Rasul a.s. eines Tages den Shaitan festgebunden hat, er hat ihn gefangen, festgebunden hat in der Moschee, in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er wollte ihn den ganzen Menschen zeigen, aber dann wurde ihm das nicht erlaubt. Warum? Weil eben keiner diese Macht über die Dschinn haben sollte wie Suleiman alaihi salam. Danach geht es weiter mit der Geschichte von Ayyub alaihi salam. Er war ja erkrankt, 18 Jahre lang geprüft, seine Kinder sind ja gestorben. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier in dieser Sura, wie er geheilt wurde. Allah sagt, tritt kräftig mit deinem Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Ayah 42. Das heißt, eine Quelle kam und damit konnte er sich dann behandeln. Ebenso wird noch eine andere Angelegenheit erwähnt bezüglich Ayyub a.s. und zwar, dass er einen Schwur erfüllen sollte. Und zwar hat er geschworen, dass er seine Frau schlagen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nimm in deine Hand ein Bündel Gras und schlag damit zu und sei nicht eidbrüchig. Gewiss, wir fanden ihn standhaft, welch ein trefflicher Diener, er war immer wieder umkehrbereit. Ayah 44. Das bedeutet, damit er seinen Schwur nicht bricht, sollte er etwas Gras nehmen, ja, was überhaupt nicht weh tut, ja, und dann eben damit seine Frau berühren. Ja, und das, damit hat er dann seinen Schwur erfüllt. Und das erklärt wieder auch, dass der Koran eben nicht aufruft, Frauen zu schlagen, sonst hätte Allah Azza wa Jal ihm gesagt, ja, da tu es, du hast es geschworen, also mach's, dann schlage auf sie, so fest du kannst. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala aber nicht gesagt, sondern hat gesagt, nimm Gras und berühre deine Frau damit und das, damit hast du deinen Schwur erfüllt. Anschließend erwähnt Allah die Propheten Ibrahim, Ishaq und Jakub sowie Ismail, Al-Yasa und Dhul-Kifl und danach beschreibt Allah Azza wa Jal die Städte der Paradiesbewohner und der Höllenbewohner. Und schließlich erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala auch hier in dieser Sura den Dialog zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und Iblis, als Iblis sich geweigert hat, sich niederzuwerfen. Und damit sind wir am Ende dieses Juz. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.